Deutschlandfunk. Information und Musik.
Die Wälder schweigen, doch sie sind nicht stumm. Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden. So empfand es schon der stadtmüde Erich Kästner. Und so dient der Wald auch heute mehr denn je den zivilisations- und lärmgeplagten Menschen als Rückzugs- und Ruheraum. Aktuell in der Corona-Krise bieten die Wälder zudem eine willkommene Abwechslung, in denen der aufmerksame Wanderer viel entdecken und der Ästhet in Grüntönen und Düften schwelgen kann. Gestört wird das Idyll allerdings von den Wunden der letzten Jahre, denn die Dürre hat ihren Tribut gefordert. Riesige Areale sind dem Sturm oder dem Borkenkäfer oder beiden zum Opfer gefallen und auch Eichen und Buchen konnten der Wassernot nicht standhalten und sind abgestorben. Ist unser Sehnsuchtsort, ist der Wald, in dem wir gesunden wollen, selber schwer erkrankt? Das wollte ich von Professor Pierre Ibisch, Waldökologe an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, wissen.
Ja, der Wald ist seit einigen Jahren stark geschwächt. Nach zwei extremen Sommern, glaube ich, ist es auch vielen Menschen bewusst geworden. Und es gibt schon auch große Ratlosigkeit im Sektor der Forstwirtschaft und der Forstwissenschaften und der Waldökologie, wie das jetzt weitergehen könnte, vor allem wenn sich der Klimawandel verschärft, wonach es ja aussieht.
Nun hat es ja im Winter relativ viel geregnet, die Stauseen sind auch wieder voll. Hat das gereicht, um den Bäumen eine gewisse Erholung zu bieten?
Das war natürlich wichtig und hat auch in einigen Regionen sicherlich Wasserspeicher aufgefüllt. Das muss man dennoch dann regional differenziert anschauen. Und wir haben in Deutschland durchaus auch Regionen mit Böden, die nicht besonders gut sind, darin Wasser zu speichern. Also gerade die sandigen Böden im Nordosten. Und da kann man feststellen, dass eigentlich das Defizit des letzten Jahres vor allem nicht ausgeglichen wurde und jetzt die schon wieder länger anhaltende Trockenheit sehr, sehr ungünstig wirkt und für große Sorgen sorgt.
Sind denn alle Baumarten eigentlich gleichermaßen betroffen von den Folgen des Klimawandels und von der Dürre und der langanhaltenden Hitze, die in den letzten Jahren herrschte? Oder gibt es Baumarten, die das etwas besser abkönnen?
Das ist auf jeden Fall so, dass Baumarten ja auch unterschiedliche Areale haben, also unterschiedliche Verbreitungsgebiete in Europa. Einige sind stärker im Norden zu finden und sind vielleicht eher an kühler Klimate angepasst. Andere, wie zum Beispiel die Rotbuche, die ja eigentlich den wichtigsten heimischen Baum darstellt, kommt von Süden in Italien, Spanien, vom Balkan bis nach Schweden vor, so dass auch entsprechend eine Plastizität vorliegt, sagt man, genetisches Potenzial durchaus zurechtzukommen mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Also das ist von Baumart zu Baumart unterschiedlich, wobei man auch immer sagen muss, Wälder sind ja nicht nur Bäume, sondern das sind schon auch Ökosysteme, die ja aus vielen anderen Organismen bestehen. Dazu gehören Tiere, dazu gehören auch solche, die wir in der Regel gar nicht so gut sehen. Pilze vielleicht gerade noch, Mikroorganismen, ganz bedeutsam. Und die verschalten sich zusammen zu sehr wirksamen Netzwerken. Und die sind auch insgesamt betroffen. Und da muss man auch immer schauen, dass die Verwundbarkeit gegenüber dem Klimawandel beeinflusst wird, eben nicht nur von den Arten, sondern auch von der allgemeinen Vitalität.
Wenn der Corona-flüchtige Mensch im Moment durch die Wälder geht, dann fallen ihm ja auch diese großen Wunden auf, also zum Teil abgeholzte ehemalige, aber auch Monokulturen, nämlich Plantagen von Tanne, Fichte. Kann man da nicht sogar sagen, dass die Dürre das erreicht hat, was Naturschützer schon lange gefordert haben, nämlich dass diese Monokulturen, diese Fichtenforste verschwinden?
Das wäre vielleicht ein wenig zynisch, das so zu sehen. Und ich tue mich auch schwer, tatsächlich den Vorteil zu erkennen, insofern, als dass jetzt das Absterben dieser großflächigen Monokulturen, die so nicht in Ordnung waren, die aus bestimmten wiederum historischen Gründen entstanden sind, dass die jetzt so zusammenbrechen, das bringt uns mächtig in Zugzwang. Und das löst auch Panik und Hektik aus in der Forstwirtschaft und Forderungen, da jetzt schnell auf diesen Flächen zu arbeiten. Wir haben konkret das Problem, dass ja der Borkenkäfer beteiligt ist, etwa in den Fichtenforsten, am Absterben der Bäume. Der wird entsprechend gefürchtet. Da gibt es die Strategie, befallene Bäume möglichst schnell aus dem Wald zu entfernen und dann zu hoffen, dass ja er sich nicht weiter ausbreitet und noch gesunde Bäume dann auch befällt. Das ist prinzipiell richtig, nur ist er im Moment so massiv vorhanden, es sind so viele Flächen betroffen, dass zu befürchten steht, dass man da mit dem Wegholzen der befallenen Bäume nicht hinterherkommt und damit das Ganze ineffektiv wird. Gleichzeitig aber man eigentlich den Teufel mit dem Beelzebub austreibt, weil jetzt diese großen Kahlflächen geschaffen werden, die ja nun alles andere als einen günstigen Ausgangspunkt darstellen für die Walderholung oder auch die zukünftige Waldentwicklung. Kahlflächen, die stark befahren werden beim Beräumen, da gibt es zum Teil irreversible Schädigungen, Verdichtung des Bodens, Verringerung der Wasserspeicherfähigkeit. Wir haben dann mikroklimatische Veränderungen. Das heißt, diese Flächen, gerade im Sommer jetzt, werden sich sehr stark aufheizen, trocknen noch stärker aus, sodass auch nachwachsende Bäume sich schwer tun. Und insofern gibt es jetzt da mehrere auch miteinander wechselwirkende, rückkoppelnde Faktoren, die die Lage doch noch schwieriger machen.
Im Bayerischen Wald hat man sich ja vor sehr vielen Jahren entschieden, einfach alles so zu lassen, in der Hoffnung, dass der Wald sich selber hilft. Und da ist ja auch sehr vieles von alleine wieder nachgewachsen. Wäre das auch jetzt eine Strategie?
Das ist eine Erkenntnis, die ganz wichtig ist. Die hat auch einiges bewegt in der Waldökologie. Und die gibt es gar nicht nur aus dem Bayerischen Wald, auch international gibt es dazu Studien, wie wichtig das eigentlich ist, wenn Waldökosysteme zusammenbrechen oder auch einzelne Arten ausfallen, dass entsprechend dann ja dem Ökosystem die Chance gegeben wird, selbst Regulationskräfte zu entfalten, die es ja gibt. Die Ökosysteme sind ja über Jahrtausende und Jahrmillionen letztendlich entstanden und haben diese Fähigkeit, dann schnell zu experimentieren, andere Arten ins Rennen zu schicken, Material zu recyceln und Wunden zu reparieren. Ich rede häufig auch von so Selbstheilungskräften der Ökosysteme. Das klingt dann romantisch und wird dann auch als ideologisch schnell diskreditiert. Aber das sind ja naturwissenschaftliche Grundlagen. Und das wird unterschätzt, vollkommen klar. Und vor allem wird unterschätzt, was es braucht, damit so ein Wald wieder wächst. Wesentlich arbeitet er erstmal mit dem Material, was anfällt. Das ist ja dann die Erfahrung, die es auch im Bayerischen Wald gab, dass die absterbenden Bäume, die dann langsam umfallen, sich zersetzen, eben dieses Totholz bilden, sind dann ein wesentlicher Input für den Wiederaufbau von Böden und dann das zukünftige Keimbett für die neuen Bäume. Und es ist sehr schädlich, das alles zu entfernen. Da gibt es ja die auch verständlichen Probleme, die Forstwirte wiederum haben, damit das Holz liegen zu lassen, weil das war ja etwas, womit sie in der Zukunft Geld verdienen wollten.
Es ist ja verständlich, Sie sagten es ja selber, der Wald ist auch ein Wirtschaftsfaktor und das Geld wird eben gemacht mit dem Holz. Kann man vielleicht auch ein gewisses Bewusstsein schaffen im Sinne von der kulturellen Leistung des Waldes? Weil jeder geht joggen im Wald und zahlt natürlich keinen Eintritt, sieht es aber als ganz natürlich an, dass er für seinen Kurs im Fitnessstudio Geld bezahlt. Für den Wald bekommen aber die in dem Wald arbeiten, nur dann Geld, wenn sie Bäume rausholen. Das ist ja so ein Widerspruch. Wie kann man den auflösen?
Ist im Grunde eine alte Diskussion, die jetzt schon gab zu Zeiten des ersten Waldsterbens in den 80er Jahren, dass es im Wald ja um andere Leistungen noch geht. Selbst in den Waldgesetzen wird ja klar gesagt, dass es drei Funktionen gibt des Waldes. Das ist diese wirtschaftliche Holzproduktion. Es ist eine Schutzfunktion und es ist die Erholungsfunktion. Im wissenschaftlichen Diskurs so der letzten 20 Jahre wird das noch deutlich differenzierter inzwischen behandelt. Da redet man von Ökosystemleistungen, im Wesentlichen auch drei große Gruppen. Die versorgenden Leistungen, wo dann Holz dazugehören würde. Dann gibt es die regulierenden Leistungen, die uns immer stärker wichtig erscheinen. Natürlich vor allem in Zeiten des Klimawandels, wo es darum geht, dass Wasser nicht nur gereinigt wird, gespeichert wird und regulierende Leistungen auch im Sinne von Kühlung, nicht nur des Waldes selbst, sondern auch der weiteren Landschaft, der Umgebung. Und das sind dann Aspekte, die auch in die sogenannten kulturellen Leistungen hineinspielen. Kulturelle Leistungen, also das, was der Mensch schöpft, um sich just zu erholen, sich zu inspirieren, aber auch um Gesundheit aus dem Wald zu schöpfen, was in Zeiten des Klimawandels auch wiederum dann mit Befeuchtung der Luft zu tun hat und Kühlung ganz klar und Pufferung, Verhinderung von Extremtemperaturen. Das tut alles der Wald und das sind Leistungen, die aber immer schon als Gratisleistungen hingenommen werden. Ja, und insofern, klar, ist die alte Debatte, es müsste möglich sein, in einem immer noch vergleichsweise reichen Industrieland wie Deutschland einen Wald vorzuhalten, der all diese Leistungen erbringt für den Menschen, für die Gesellschaft. Und das muss die Gesellschaft sich doch was kosten lassen können. Das heißt, natürlich braucht man eine Menge Personal, um den Wald zu bearbeiten, zu verwalten, zu schützen. Aber es kann nicht so sein, dass die Finanzminister aller Bundesländer erwarten, dass alle bezahlt werden, damit das Holz gemacht wird.
Elias Canetti resümierte mal, der Engländer sah sich gern auf dem Meer, der Deutsche sah sich gern im Wald. Sehen Sie auch immer noch die enge Verbindung der Deutschen zu ihrer Eiche, zu ihrem Wald?
Das ist eine sehr spannende und teilweise auch sehr problematische Geschichte tatsächlich, die herrührt, aus alten Quellen, schon Tacitus, der über Germanien und die dunklen Wälder da sprach und die vermeintliche Verbindung dieser Urwaldnatur mit dem Charakter der Einwohner in diesen Regionen. Und das wurde später erheblich aufgegriffen, auch zur nationalsozialistischen Zeit. Und vorher Nationalkonservative haben das immer wieder, das Motiv des Waldes herangezogen, auch als Element der deutschen Identität. Und das wurde auch sehr stark missbraucht. Und das hatte auch Nachwirkungen nach dem Krieg, weil zum Teil auch die gleichen Akteure, die sich da ausgelassen haben über Urwälder, aus denen eben da das deutsche Volk besondere Kraft schöpfte und so weiter, eine Rolle spielten. Das erschwert teilweise heute auch die Diskussion, weil ich glaube, viele haben da intuitiv eine Abwehrhaltung in dem Moment, wo man sagt, Wald muss auch die Möglichkeit haben, alt zu werden. Urwald ist ganz wichtig als natürliches Labor und mit all den Funktionen, die dieser Wald hat. Aber man kommt dann immer ganz schnell in den Verdacht, man will da diese romantische Natur heraufbeschwören, aber darum geht es nicht.
Historisch begründet ist ja dann auch die Jagd.
Die Jagd ist tatsächlich ein wesentlicher Aspekt des Waldökosystemmanagements, weil wir lange schon sehen, dass so wie sie ausgeübt wird, sie auch Teil des Problems ist, weil einfach zu große Wildbestände vorgehalten werden bzw. nicht effektiv kontrolliert werden. Und auch in diesem Zusammenhang gibt es historisch gewachsene Phänomene. Letztlich müssen wir auch sagen, viele Wälder verdanken ihre Existenz der Jagd. Und das hat damit zu tun, dass irgendwie die Mächtigen und Adligen die Wälder für Jagdzwecke vorgehalten haben.
Was ist denn das Problem, wenn zu viele Rehe und zu viel Dammwild da ist?
Das Problem besteht darin, dass die hohe Wilddichte dazu führt, dass vor allem nachwachsende junge Bäume verbissen werden. Gerade die Laubbäume, die wir so dringend jetzt auch aufwachsen sehen wollen in den zu entwickelnden ehemaligen Nadelwäldern. Und insofern ist gerade dort, wo in der Vergangenheit stark eingegriffen wurde, wo wir diese Monokulturen haben, eigentlich eine Waldentwicklung ohne eine vernünftige Jagd letztendlich kaum denkbar.
Was können wir tun, was müssen wir tun, damit unser Sehnsuchtsort, damit der Wald uns auch in den nächsten Generationen erhalten bleibt? Darüber sprach ich mit Professor Pierre Ibisch. Er ist Waldökologe an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde.